Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Dienstag, dem 15. August auf Rabe. Heute gehen wir folgenden Fragen nach. Warum ziehen sich immer mehr zivile Rettungsschiffe von der libyschen Küste im Mittelmeer zurück? Wie die Politik der italienischen und libyschen Küstenwache fatale Folgen für die Menschen auf der Flucht hat? Warum wächst der Protest der Indigenen in Brasilien? Wie ein Gerichtsurteil die Landrechte zugunsten der Agrarlobby ändern könnte und der umstrittenen Regierung von Michel Temer in die Hände spielt. Und am Schluss der Sendung tönt es dann noch so. Wir besuchen das Filmset von Heidiland, They Fucked with the Wrong Heidi, wo ein Berner Filmemacher einen Heimatfilm in einen blutigen Horrorfilm verwandelt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Katrin Hiss.
Unter dem Motto «Kein Fußbreit dem Faschismus» versammelten sich gestern Abend mehrere Dutzend Menschen bei der Heilig-Geist-Kirche. Die Juso-Präsidentin Tamara Funicello hielt eine kurze Rede.
Wir sind heute hier, weil dieser Faschismus am Samstag in Charlottesville seine hässliche Fratze gezeigt hat. Wir sind heute hier, um unsere Solidarität mit Menschen auszudrücken, die sich seit Monaten gegen dieses Regime wehren. Mit den Frauen unsere Solidarität auszudrücken, die seit Monaten auf die Straße gehen. Wir sind hier, um unsere Solidarität auszudrücken gegen diesen aufkommenden Faschismus. Wir sind hier heute, um unsere Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die sich und die unter dem Trump-Regime leiden, weil unsere Solidarität nichts mit Pass und Hautfarbe zu tun hat, weil unsere Solidarität nicht an den von Menschenhand gezeichneten Grenzen endet. Wir sind heute hier, um der Welt zu sagen, dass es nicht reicht, einen solchen faschistoiden Menschen wie Trump es ist, zu belächeln. Weil die Medien endlich aufhören sollen, sich lustig zu machen und endlich berichten sollen, wie krass die rechte Gewalt, sexuelle Delikte und rassistisch motivierter Terror zugenommen haben.
Danach lief die Demonstration für eine Schweigeminute zur amerikanischen Botschaft. In den USA spitzt sich die Lage derweil zu. Gestern wurde ein Teil des aus Glas gebauten Holocaust Memorials in Boston zerstört. Ein Verdächtiger konnte verhaftet werden. In Durham im Bundesstaat North Carolina haben Demonstrierende ein Denkmal gestürzt. Eine Soldatenstatue für den amerikanischen Bürgerkrieg, auf welchen Rechtsextreme gerne Bezug nehmen. Dies als Zeichen gegen den Nazi-Aufmarsch in Charlottesville. Präsident Trump verurteilte zwar zwei Tage nach dem Aufmarsch der Rechtsextremen deren rassistische Gewalt, laut KritikerInnen aber viel zu spät. Wie der TV-Sender CBS berichtet, steht nun sein Chefstratege Steve Bannon kurz vor der Entlassung. Steve Bannon ist bekannt als Antisemit und Rechtsnationalist. Er sei Hauptverantwortlicher dafür, dass Trump immer wieder die Nähe zu Rechtsaußen sucht. In der Krise zwischen den USA und Nordkorea gibt es erste Anzeichen der Entspannung. Wie verschiedene Medien berichten, stellt Kim Jong-un die Angriffspläne auf Guam vorerst zurück. Gleichzeitig fordert er ein sofortiges Ende der, Zitat, arroganten Provokationen und einseitigen Forderungen. Wie die USA auf diesen Schritt der Deeskalation reagieren, ist noch nicht bekannt. Im westafrikanischen Land Sierra Leone starben mehr als 350 Menschen durch Überschwemmungen. Infolge des massiven Regens kam es gestern in der Hauptstadt Freetown zu einem Erdrutsch. In mehr als 1000 verschütteten Häusern werden weitere Opfer befürchtet. Überflutete Straßen erschweren jedoch die Bergungsarbeiten. Das Rote Kreuz rief die BewohnerInnen der Stadt dazu auf, das Gefahrengebiet zu verlassen. Das Online-Portal Watson berichtete gestern, dass Straftaten gegenüber Homosexuellen und Transgender in der Schweiz auch künftig nicht separat erfasst werden sollen. Stillschweigend habe der Bund entschieden, auf die Einführung einer solchen Statistik zu verzichten. Der Sprecher des Bundesamtes für Statistik argumentiert, dass, Zitat, das ungünstige Aufwand-Ertragsverhältnis den Ausschlag für die Entscheidung gegeben habe. Private Organisationen haben Ende letzten Jahres selbst eine Meldestelle ins Leben gerufen. Bei der LGBT-Helpline werden wöchentlich Straftaten gemeldet. Und noch zum Wetter. Bis Freitag bleibt das Wetter konstant, viel Sonne, einige Wolken. Abends sind jeweils Gewitter möglich. Das Thermometer zeigt 26 bis 28 Grad.
Rabe Info.
Während auf der nördlichen Küste des Mittelmeers die europäischen Urlauber und Urlauberinnen genüsslich in der Sonne liegen, spielt sich im Süden des Mittelmeers erneut ein Drama ab. Menschen auf der Flucht droht einmal mehr der Tod beim Versuch, mit klapprigen Booten über den Seeweg nach Europa zu gelangen, oder sie landen in den berüchtigten Foltergefängnissen von Libyen. Gleich drei zivile Organisationen haben nämlich in den letzten Tagen ihre Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer eingestellt. Denn wie sollen sie Menschenleben retten, wenn sie selber bedroht werden? Die Arbeit sei zu gefährlich geworden. Nachdem Italien und Libyen die Regeln geändert hätten, sagen die Organisationen Ärztinnen ohne Grenzen, CI und Save the Children. Wilmar Hall hat die Hintergründe.
Die Sicherheitslage auf dem Mittelmeer hat sich massiv verschärft. Drei Hilfsorganisationen haben ihre Rettungsfahrten zumindest vorerst eingestellt. In die Bresche springen wird wohl kaum jemand, so Hagen Kopp von Watch the Med Alarm Phone in Hagenau bei Frankfurt, eine Hotline für Geflüchtete in Seenot.
Ja, es ist zu befürchten, dass da niemand in die Bresche springt, außer vielleicht der libyschen Küstenwachen, von denen man ja weiß, dass sie mehr oder weniger verzahnt mit Milizen und Schleppern kooperieren und wo die Betroffenen willkürlich ausgesetzt sind und dann zurücklanden werden in diesen Lagern, in diesen Camps, in denen sie unmenschlicher Behandlung mal zumindest ausgesetzt sein werden.
Hagen Kopp beurteilt die neuen Maßnahmen von Italien und Libyen als neue Stufe der europäischen Auslagerungspolitik, wie er sagt, der europäischen Strategie, die Zuständigkeit für Geflüchtete nach Libyen abzuschieben. Ganz im Sinne von aus den Augen, aus dem Sinn.
Und auf jeden Fall auch keinerlei Transparenz mehr zu ermöglichen. Denn das war ja auch ein ganz wesentlicher Faktor, durch die Anwesenheit der Rettungsschiffe öffentlich zu machen, was sich dort in dieser rechtsfreien Zone auf dem Meer abspielt, über die Dramen im Mittelmeer und immer wieder wachzurütteln, dass die EU maßgeblich verantwortlich ist für dieses ständige weitere Sterben auf See.
Diese Arbeit wird nun massiv eingeschränkt. Einerseits durch den kürzlich von Italien verabschiedeten Code of Conduct, ein Verhaltenskodex, der zivile Rettungsboote verpflichtet, Bootsflüchtlinge selbst an die Häfen zu bringen. Kleineren Booten würde das die Arbeit schlicht verunmöglichen, so Hagen Kopp.
Denn sie sind darauf angewiesen, ihre Geretteten zu übergeben an größere Schiffe. Und dadurch ist ja in den letzten anderthalb, zwei Jahren eine relative flexible humanitäre Flotte entstanden, die dann auch möglich war und bereit war, in dieser Kooperation wirklich Tausende von Menschen zu retten. Das ist ja bis auf 35-40% hochgegangen, der Anteil derer, die durch diese zivilen Boote gerettet wurden.
Dieser Anteil wird weiter sinken, nachdem nun auch Libyen Maßnahmen gegen zivile Boote ergriffen hat und seine Küstengewässer komplett gesperrt hat. Rein dürfen dort nur noch Boote mit expliziter Bewilligung der Behörden. All diese Verschärfungen spürt auch Watch the Med Alarm Phone, die Hotline für Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer.
Wir bekommen schon seit einigen Monaten zu spüren, in dem Sinn, dass wir sehr viel weniger Anrufe bekommen, weil weniger Menschen auf den Booten überhaupt im Besitz von Satellitentelefonen sind, was ja in dieser Situation Voraussetzung ist, um überhaupt Kontakt aufzunehmen. Das hat sicherlich mit der ganzen Dynamik zu tun, mit dem, dass auch Boote schlechter ausgerüstet wurden. Und wir wir sehen halt jetzt auch eine Abnahme der Boote, die an der libyschen Küste starten. Im Juli gab es schon einen ziemlichen Einbruch auf etwa die Hälfte des Vormonats, was für Juli ungewöhnlich ist und auch jetzt für August.
Die Strategie der EU scheint also aufzugehen. Immer weniger Geflüchtete machen sich auf den Weg übers Mittelmeer und bleiben in Libyen, ein Bürgerkriegsland, dessen Flüchtlingspolitik von Hilfsorganisationen wiederholt harsch verurteilt wurde als humanitäre Katastrophe. Gerade deshalb sei es wichtig, jetzt dran zu bleiben und den öffentlichen Druck aufrecht zu erhalten, betont Hagenkopp.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt die ganzen Rettungsschiffe, und für uns zählt das sowieso, für uns als Alarmfon, als Hotline, dass wir auf jeden Fall weitermachen, dass wir Standby bleiben. Und es wird ganz maßgeblich auch auf den Druck aus der Zivilgesellschaft, gerade hier aus den europäischen Ländern, ankommen, dass dort gerettet werden kann. Denn wenn die EU schon bewusst Menschen sterben lässt durch unterlassene Hilfeleistung, dass zumindest ermöglicht ist, dass die Rettungsschiffe der Zivilgesellschaft dort weiterfahren dürfen.
Soweit Hagenkopp von Watch the Med Alarm Phone in Hagenau bei Frankfurt, einer Hotline für Geflüchtete in Seenot. Mehr Infos zu dieser Organisation gibt's unter info.rabe.ch. Bevor wir uns mit der prekären Situation der Indigenen in Brasilien beschäftigen, gibt's Rap von der Gruppe Bro MCs, der wohl bekanntesten indigenen Rap-Crew aus Brasilien, die mit ihren Texten für die Rechte der Indigenen kämpfen.
De Dourados para o Mundo, fase terminal e Grupo Bro, a fusão.
Rap, acho que KPM, que tanto cara aí, Rauá, meu corporão de onde vê, pá.
Yankee no motherfucker, hits mais um ciclone extratropical no teu fã, corrente ascendente, latina e raivosa, motinhante americano, cano de esgoto jorra, vomitando em toda a gaia, corrosiva, Coca-Cola, Fast Pet, Cred Mac. McDonald's se insere, código de barra em série. Quem será que vai sobrar? 3, 2, 1, contagem regressiva. Isso não é um game, tá valendo a tua vida. Se julgar liberta, esperta até que ponto. Não passar a primeira fase, fase terminal, confronto. Pronto pra morrer, por um pouco de respeito. O ritmo é africano, perifal, world, gueto, gangsta, latinos, thugs. Talento além da prova, fuck, 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 enlatados, pop, droga. Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa. Estou aqui começando a rimar, Che, Rae, Nhande, Jauá. E na hora da rima, não vem que não tem. Daí por ima veia, não tem pra ninguém. A nossa rima é forte, é da boa. Já por a rei, nunca à toa. Essa rima Guarani, Kaiowá, ofereço pros mano do fase terminal de Arandequeira, todos em pé, que agora a rima é em Guaxiré. Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa. Agora essa rima vai pro mano Luiz, Diego, que tão sempre na correria. Tem uns mano na reserva que tão sempre correndo atrás do sonho. E eu sou mais um que esse rap fica na memória da aldeia. Jaha, Nhandequeira, todos em pé, que agora a rima é em Guaxiré. Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, Onion de Vepa, Onion de Vepa. Estou aqui começando de novo essa rima pra vocês. Che, Rae, Nhande, Jauá.
Que aqui na reserva também tem b-boy, skatista e até um que manda rima. De arranha de cueira, todos em pé, que agora a rima é em guaxiré. Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, onyondi vepa, onyondi vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, onyondi vepa, onyondi vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, onyondi vepa, onyondi vepa, Jaha, Jafuá, Jaha, Jafuá, onyondi vepa, onyondi vepa.
Eu sou da América do Sul, sei vocês não vão. Precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Todo dia é dia de viver.
Rabe Info.
Brasiliens Präsident Michel Temer ist unter Druck. Einerseits muss er sich gegen Korruptionsvorwürfe wehren, andererseits kommt es fast täglich irgendwo im Land zu Protesten gegen die Politik der Regierung. Auch die Indigenen gingen in den letzten Monaten regelmäßig auf die Straße, denn es geht um viel. Ja, für die indigene Bevölkerung geht es im Moment um den wohl wichtigsten Entscheid seit dem Ende der Militärdiktatur vor rund 30 Jahren. Morgen Mittwoch beschließt der oberste Gerichtshof, ob die Landrechte der indigenen Bevölkerung massiv beschnitten werden, so wie das die aktuelle Regierung Temer vorschlägt. Eine Regierung dominiert von den Interessen der Agrarlobby, die immer mehr Land verlangt für ihre Monokulturen. Wilma Rall sprach mit Linda Poppe, Koordinatorin bei der Nichtregierungsorganisation Survival International, und bat sie, die umstrittene Landreform in Brasilien kurz zu umschreiben.
Laut der brasilianischen Verfassung haben indigene Völker das Recht auf ihr Land, das sie seit Menschengedenken bewohnt haben. Nun gibt es einen Erlass vom Präsident Temer, dass das Recht eingeschränkt werden soll und dass es nur gilt für indigene Völker, die ihr Land zu dem Zeitpunkt besetzt haben, als die aktuelle Verfassung Brasiliens in Kraft trat. Das war 1988, nach fast 20 Jahren Militärdiktatur, auf der offensichtlich nicht alle indigenen Völker zu dem Zeitpunkt das Land besetzt haben, was rechtmäßig eigentlich ihnen gehört. Und jetzt ist die Frage, was gilt? Die Verfassung, internationales Recht oder dieser Erlass des Präsidenten?
Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Regierung Temer sehr eng mit der Agrarlobby, mit dem Agrobusiness verstrickt ist. Unter anderem ein Minister ist ja der Geschäftsführer einer der größten Sojakonzerne. Inwiefern spielt jetzt dieses Urteil in dem Sinne eine Rolle?
Also ein offenes Geheimnis ist gut. Das ist inzwischen tatsächlich so offensichtlich, dass man das kaum noch vertuschen kann. Und auch dieser Erlass des Präsidenten und seine Auffassung, dass die Landrechte nur eingeschränkt gelten, ist ganz klar ein Zugeständnis an seine Unterstützer in der Agrarlobby. Präsident Temer ist nicht sehr beliebt. Es stehen jetzt auch einige Abstimmungen im Kongress an, die über seine politische Zukunft entscheiden könnten. Und er versucht halt mit diesem Vorstoß seinen Unterstützern im Kongress ein Geschenk zu machen. Und das ist relativ durchsichtig. Das ist natürlich furchtbar bedauerlich, weil es die Rechte indigener Völker um Jahrzehnte zurückwirft in Brasilien und wirklich massive Konsequenzen für viele Indigene haben könnte.
Verschiedenste Organisationen haben ja jetzt protestiert und machen Veranstaltungen zur Aufklärung. Wie breit wird dieses Urteil denn, wenn es dazu kommt, die indigene Bevölkerung betreffen? Ist das ein Großteil oder ein kleiner Teil?
Es ist ein sehr großes Problem. Also seit diese Auffassung da erlassen wurde, gab es jetzt schon mindestens 19 Fälle, in denen gesagt wurde, dass die indigenen Gebiete, die geschützt werden sollen, dass das nochmal überprüft werden soll. Und man geht davon aus, dass es fast 750 indigene Gebiete betrifft und indigene Völker wie die Guarani, das größte indigene Volk Brasiliens, ihnen droht, dass sie ihr gesamtes Land verlieren, weil das bisher immer nicht demarkiert wurde und sie auch vertrieben wurden zu diesem Stichtag 1988. Also für sie ist die Lage zum Beispiel sehr, sehr dramatisch und ja, lebensbedrohlich.
Wir haben über die Verstrickung der Wirtschaft mit der Politik gesprochen. Wie unabhängig ist denn die Justiz in Brasilien?
Das werden wir jetzt wahrscheinlich am Mittwoch sehen, was für eine Ansicht hier sich durchsetzt. Also es gibt natürlich zum Beispiel in bestimmten Bundesstaaten auch große Verquickungen von Justiz und Agrarinteressen. Das haben wir gesehen. Deshalb gibt es ja auch bisher viele Verschleppungen in diesen Demarkierungsprozessen, in diesen Schutzprozessen für das Land. Wie jetzt das oberste Gericht entscheidet, ist aber natürlich sehr wichtig, weil davon eine sehr große Ausstrahlwirkung ausgeht. Aber das ist tatsächlich im Moment nicht abzusehen.
Sagt Linda Poppe von der Nichtregierungsorganisation Survival International, die sich für die Rechte indigener Völker einsetzt. Mehr Hintergründe gibt's auch hier unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Nach unseren Ausflügen in die weite Welt kommen wir zurück ins Heidiland. Und Heidiland ist auch der Titel eines Films, der im Moment produziert wird. Ein Heimatfilm der etwas anderen Sorte soll er werden. Und das macht dann auch gleich der Untertitel klar. Heidiland, they fucked with the wrong Heidi. Das Heidiland, welches dem Berner Regisseur Johannes Hartmann für sein Spielfilmdebüt vorschwebt, hat nichts mit heiler Bergwelt und Swissness zu tun. Im Gegenteil, ein blutiger Horrorfilm soll Heidiland werden. Statt Waterboarding gibt es in Hartmanns Heimatfilmparodie Fondueboarding und statt einer freundlichen und netten Heldin agiert eine veritable Heidi-Kampfmaschine. Für seinen Film konnte Johannes Hartmann zwei bekannte Produzenten an Bord holen. Zum einen Tero Kaukoma, der Macher von Iron Sky, andererseits Valentin Greutert, der mit One Way Trip einen Horrorfilm in 3D gedreht hat. Letztes Wochenende hat Hartmanns Crew auf dem Warmbächli-Areal im dritten Untergeschoss eines Fabrikgebäudes einen Trailer für Heidiland gedreht. Gisela Feutz war mit dabei.
Auf dem Filmset von Heidiland wird schnell einmal klar, dass es sich hier nicht um eine weitere Adaption des Kinderbuchklassikers von Johanna Spyrig handelt. Es ist düster in der weitläufigen Halle hier im dritten UG. An den hohen Pfeilern hängen langgezogene Schweizer Fahnen. Im fahlen Licht lassen sich unheimliche Gestalten in Nazi-Uniformen ausmachen. Eine davon hält eine Armbrust im Anschlag.
Wir drehen hier den ersten Promoteaser für Heidiland, eine Schweizer Heimatfilmparodie. Sehr blutig, actionreich und lustig. Es geht im Prinzip um ein Heidi, das gegen ein tyrannisches Regime kämpft, das die Schweiz beherrscht. Viel mehr möchte ich eigentlich im Moment noch nicht verraten.
Sein Heidi, welches Regisseur Johannes Hartmann hier gerade beschrieben hat, wird von Schauspielerin Jessie Moravec verkörpert. Sie habe sich darüber gefreut, in der blutigen Heimatfilmparodie mittun zu dürfen, sagt die 27-Jährige.
Ich habe es mega cool gefunden, weil es mal etwas anderes ist. Und auch mit Kostüm und Kämpfen und alles, das macht Spass.
Was hast du für ein Kostüm an?
Es ist eigentlich traditionell schweizerisch, aber sehr viel kürzer wahrscheinlich. Mit so weissen Strapsen und Messerhalter für meine Schweizer Messer, wo ich mit denen kämpfe.
Es sind relativ viele Action-Szenen, die du musst drehen musst.
Ja, genau. Ja, zum Glück mache ich privat Kampfsport und mein Trainer ist auch so Stunt-Koordinator. Und so habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Auch schon vom Tatort habe ich einmal Stunt gemacht, aber nicht so viel. Aber das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich habe echt Muskelkater vom Training gestern. Aber es macht sehr Spass, so viele Typen können zu verprügeln.
Nicht nur Jessie Moravec hat viel zu tun auf dem Filmset, sondern auch eine andere junge Frau, wenn auch auf ganz andere Art und Weise.
Also ich bin Miriam Henni, ich mache das Kostüm hier heute. Also die letzten Wochen habe ich dran genäht. Und wir drehen vor allem das Heidi mit historischen Kostümen. Also der grosse Teil des Kostüms ist uralt und ich habe es einfach abgeändert und neu gemacht. Das ist der Originalschmuck. Und es hat also seine Tücken. Es lässt natürlich immer wieder überall gehen. Logo ist 100-jährig. Und wenn sie da am Kämpfen ist, dann ist Nadel auf Faden immer wieder gefragt. Und die Uniformen, das sind SS-Uniformen und die kommen auch aus einem SS-Shop. Wenn dann auf einmal bei mir die Polizei läutet, weiss ich glaube warum.
Während Miriam Henny also mit Nadel und Faden ausgerüstet das Spielgeschehen genau überwacht, ist das Kerngeschäft des Daniel Steffen auf dem Filmset ein ganz anderes.
Blut. Blut. Und Blut spielen. Blut umspritzen.
Und deine offizielle Bezeichnung?
Blutspritzer.
Daniel Steffen ist auf dem Set für die Special Effects zuständig und weil Heidiland eben eine richtig blutige Angelegenheit ist, hat Steffen ziemlich viel Blut vorbereiten müssen. Kunstblut, versteht sich. Ansonsten lässt er sich allerdings nicht so gerne in die Special Effects Kiste schauen.
Also wir sind für den Kostüm zuständig und für Special Effects. Für die SFX.
Was gibt's für Special Effects hier?
Blutige.
Konkret, kannst du mir ein konkretes Beispiel geben?
Also Messerstecherei. Also die Schwierigkeit ist daran, dass wir endlich Ding wirklich noch genug Blut haben. Wir haben 50 Liter Blut und das muss einfach längen. Das heisst, es gibt relativ viele Effekte. Mit Blut, Bluteffekte.
Etwas später lässt sich Steffen dann doch noch ein paar weitere Informationen entlocken. Ein Schlauch muss unter der Uniform eines der Nazis befestigt werden. Aus diesem Schlauch wird später, wie könnte es anders sein, Kunstblut spritzen, wenn das Heidi mit dem Messer auf den Mann einsticht.
Ich probiere die Wunde grösser zu machen, dass das Blut nicht nur in einem feinen Strahl, sondern in einem relativ grossen Strahl aus seinem Hals raus spritzt.
Jetzt machst du es so, jetzt tust du einen Schlauch, wo ein Loch drin hat.
Genau.
Der Schlauch wird dann als Soldat hergeklebt.
Genau, da wir ja nicht mit Sprengstoff arbeiten, sondern mit Luftdruck, ist das halt alles, ja.
Also wird effektiv mit Sprengstoff geschaffen?
Es gibt natürlich Aufsätze für Blutspritze und Einstich und alles, was mit Sprengstoff, also so Minicaps, geschafft wird. Aber ja, länger sind wir gleich noch Luftdruck. Für die Sicherheit des Schauspielers und in der Schweiz ist es ein bisschen problematisch.
Ist in der Schweiz Gesetzesgebung strenger?
Ist es so, dass du eine spezielle Ausbildung machen musst und die ist relativ teuer. Und es ist so, dass halt ja die Schweiz selber nicht sehr viel so Sachen macht, braucht. Und von dem ist es eine Frage von Rendite, ja. Das rendiert einfach schlichtweg nicht.
Der Trailer für Heidiland wird in den nächsten Wochen fertiggestellt. Falls alles klappt, wird der Dreh für den Langspielfilm nächstes Jahr beginnen. Mehr Infos gibt es unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch eine ziemlich lustige Aufnahme zu hören, wie Daniel Steffen, den wir soeben noch gehört haben, Auskunft gibt über die Special Effects in Heidiland. Oder eben auch nicht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 15. August auf Rabe. Alle Podcasts von Rabe Info sowie weiterführende Links, Videos, Bilder und Texte gibt's unter info.rabe.ch. Die nächste aktuelle Rabe-Infosendung gibt es morgen Mittwoch, wie immer um 11 Uhr, dann unter anderem mit einer Reportage von einer Hanfparade und einem Bericht von einer außergewöhnlichen Moby Dick-Aufführung. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All, Gisela Feutz und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein Hilbe. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.